Hallo, mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass das Fühlen von Emotionen die Essenz unseres Lebens ist. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Schön, dass du zuhörst. Meine heutige Gästin heißt Mowgli. Mowgli ist Musikerin, Filmemacherin, Schauspielerin, Model und vieles mehr. Bekannt wurde Mowgli 2017 durch die Doku Expedition Happiness, für die sie auch den Soundtrack produziert hat. Seitdem hat sie viel an weiterer Musik gearbeitet, war auf Tour und ist Mama geworden. Mowgli ist Feministin und nutzt ihre Räume für Aufklärung zum Thema mentale Gesundheit, Rassismus und Queerness. Mit Mowgli spreche ich über die Emotionen Erleichterung, Angst und ästhetische Wertschätzung. Hallo Mowgli.
Hallo Helene.
Kapitel 1. Erleichterung. Wo in deinem Körper fühlst du Erleichterung?
Eine Mischung. Ich habe es gerade direkt gefühlt. Also einmal hier irgendwo in der Brust und einmal im Bauch. Ja, so auch so. Sogar würde ich beide Hände wahrscheinlich da drauf machen.
Wie fühlt sich das an?
Wie Leichtigkeit, wo vorher so ein Knoten war vielleicht. Also tatsächlich wie so eine Auflösung von einem Knoten und dann mehr Leichtigkeit und dadurch ist dann mehr Raum da auch, ja.
Welche Praktiken und Rituale helfen dir dabei, Erleichterung zu empfinden, wenn du unter Druck stehst?
Atmen. Tatsächlich also verschiedene Atemtechniken. Viel so aus dem Ayurveda auch. Da gibt es so eine bestimmte Atemform, die mir helfen.
Wenn du möchtest, beschreib das.
Ja, beschreiben genau, was ich mache. Mhm. Also ich erkläre jetzt nicht das Tool, aber ja, verschiedene Atemtechniken. Unter anderem zum Beispiel kann man die Nasenlöcher so, also kann man quasi hinter, auf Englisch heißt es Alternating Nostril Breathing, heißt es. Aber ich habe auch so spezifisch Atemtechniken gelernt, sozusagen für mich. Also mir hat sozusagen ein Yogi auch Atemtechniken für mich persönlich beigebracht. Deswegen kann ich die auch nicht erklären, weil die nur für mich sind und ich die auch nicht weitergeben darf. Sowas hilft mir. Und ich würde aber auch sagen, gar nicht nur so ein Tool, sondern auch einfach mich so wieder zu besinnen, also wieder kurz bewusst zu werden. Also wenn ich unter Druck stehe, kurz Mitgefühl mit mir selbst zu haben. So, darauf wollte ich hinaus, dass ich kurz Verständnis für mich selbst aufbringe, warum jetzt dieser Druck da ist, dass es völlig legitim ist, dass alle Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen und mich kurz so ein bisschen nett zu mir selbst zu sein und nicht, ja, zu versuchen, nicht hart zu mir zu sein.
Wie bist du nett zu dir selbst?
Ja, tatsächlich ist für mich Selbstliebe, so was ja auch viele benutzen, dieses Wort ist für mich eigentlich mit Mut verknüpft gewesen. Also das erste Mal, als ich irgendwie gecheckt habe, dass ich mich selbst gut finde, so wie ich bin, dass ich quasi in den Spiegel gucke, also als der Punkt quasi erreicht war in meinem Leben, dass ich in den Spiegel gucken konnte und sagen würde, so okay, der Mensch da ist okay, so. Es ist tatsächlich zu einem Zeitpunkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mutig durchs Leben gehe, mich meinen Ängsten stelle. Und das ist auch die Art, wie ich gut zu mir bin oder nett mit mir bin, dass ich das anerkenne, dass ich mich anstrenge. Und genau das Gleiche würde für andere Menschen in meinem Leben auch gelten. Also gilt auch für andere Menschen in meinem Leben, wenn ich schätze Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich merke, die geben ihr Bestes. Die geben ihr Bestes, ein guter Mensch zu sein und die strengen sich an und die können das natürlich auch nicht immer schaffen. Und seit ich sozusagen mich selbst davon überzeugt habe, dass ich so ein Mensch bin, dass ich in den Spiegel gucke und sage, hey, ich streng mich an. So, ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich streng mich die ganze Zeit an. Seitdem mag ich mich so, wie ich bin. Und eben auch mit den Fehlern. Das heißt, nett zu mir zu sein, ist anzuerkennen, dass ich mich anstrenge und anzuerkennen, dass dazu auch gehört, dass ich abfacke, dass ich Sachen verkacke, dass ich vielleicht auch mal in einer Situation irgendwie, ja, dass ich auch menschliche Abgründe habe und dass ich nicht immer alles richtig mache, aber dass ich mich eben anstrenge.
Erleichtert dich deine Kunst?
Ja, meine Kunst erleichtert mich extrem. Ja, ist auf jeden Fall ein Bewältigungsmechanismus. Ich habe ein sehr volles Gehirn. Passiert sehr, sehr viel und ich habe auch so Verarbeitungsschwierigkeiten sozusagen ohne meine Kunst tatsächlich. Also ich brauche die wirklich auch als Ventil, um meinem Gehirn Erleichterung zu schaffen. Ja, da ist das Wort wieder. Also ich kann es auch in Gesprächen mit Menschen, die mir wichtig sind, also wenn ich mich safe fühle, ich bin I'm a verbal processor. Also ich tue mich tatsächlich schwer, nur in meinem Gehirn Sachen zu zerdenken. Ich muss irgendwie ein Ventil dafür haben. Mhm. Und dafür ist meine Kunst extrem hilfreich, weil es ist nicht immer jemand da, die Bock hat, mir zuzuhören. Ja, also ich kann schon, mein Mann zum Beispiel texte ich richtig krass zu, so den halben Tag. Der mag das, aber der ist nicht immer da und der hat auch nicht immer die Kapazitäten, selbst mein Processing so mitzumachen. Und dann ist meine Kunst extrem hilfreich, also ins Studio zu gehen, einfach in so einen Reflexionsprozess zu kommen und dann aber auch was daraus zu machen. Also dass es so was Aktives hat, dass dann auch was daraus entsteht. Und es muss aber gar nicht nur Musik sein. Also ich habe auch angefangen zu malen und sowas und das hilft mir auch extrem.
Kapitel 2: Ästhetische Wertschätzung. Welche Rolle spielen Farben in deinem Empfinden von ästhetischer Wertschätzung?
Ich habe Synästhesie, also spielen Farben eine große Rolle, weil für mich Emotionen und Töne mit Farben connected sind. Also ich habe es nicht so krass wie andere Menschen, dass es so immer quasi mehrere Sinne miteinander verknüpft sind, aber gerade Farben spielen für mich auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Die Farben haben für mich Gefühle, also haben Emotionen und ich kann gar nicht so genau sagen, warum dann, aber das ist ein ganz klares System quasi, wie so ein Kompass sozusagen in meinem Körper, der sagt so, hä, diese Wandfarbe könnte ich niemals ertragen, weil die mich stresst oder irgendwie, ja, überreizt sozusagen. Ich habe das Gefühl, es hat auch was damit zu tun, dass ich Autistin bin, dass ich quasi sensibler reagiere auf Reize und manche Farben reizen mich und manche Farben beruhigen mich und deswegen hat es sehr viel damit zu tun.
Was löst die Farbe Aprikot in dir aus?
Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Die mag ich gerne. Also auch geil, dass du Aprikot sagst und nicht Orange, sondern halt so eine spezifische Farbe direkt sagst, weil ja, so ticke ich auf jeden Fall auch. Aprikot spezifisch finde ich sehr schön oder sowas wie Lachs finde ich auch schön. Aber ich könnte jetzt niemals sagen, ich mag Rosa. Mhm. So, das ist viel zu breit irgendwie, das Spektrum.
Und löst diese Farbe direkt eine Emotion aus?
Mhm. Ja, tatsächlich. Ich kann aber gar nicht so genau sagen, was für eine. Mhm. Aber du hast Aprikot gesagt, ich musste direkt lächeln, dass Wärme für mich mit dabei ist. Eine warme Farbe ist eine. Ich kann es ja versuchen. Also es ist warm, es fühlt sich so nährend an. Irgendwie so sehr und auch beruhigend. Und trotzdem nicht einschläfernd, sondern das ist auch so ein aktiver Teil mit daran. So geil spezifisch, aber das ist halt das Ding. Also ich glaube, deswegen bin ich auch Künstlerin, weil ich finde, obwohl ich Sprache liebe, dass Sprache halt nicht ausreicht, um diese ganzen feinstofflichen Prozesse, die den ganzen Tag abgehen, zu beschreiben. Also Musik ist auch Frequenz und ist natürlich auch ein Versuch sozusagen. Und Sprache ist auch Frequenz, alles ein Versuch. Irgendwie habe ich das Gefühl, Energie abzubilden, aber so richtig mit Worten komme ich immer nicht hinterher und lande immer dann bei Malen oder Singen.
Was ist das Schönste, das du je gesehen hast?
Was? So klischeehaft, aber ich habe sofort ein Foto vor Augen. Ich habe die Geburt von meiner Tochter hat meine Freundin begleitet, fotografisch. Das ist lustig, weil ich habe nicht meine eigene Erinnerung gerade im Kopf gehabt, wie sie sozusagen auf die Welt gekommen ist, sondern ich habe gerade das Bild quasi mich von außen mit ihr zusammen auf dem Bild. Also wir haben wirklich den Moment dokumentiert, wo sie auf die Welt gekommen ist. Und dieses Foto ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Also so einen Moment eingefangen zu sehen. Wahrscheinlich, ich habe das Foto öfter angeguckt, als ich die Geburt erlebt habe. Deswegen ist wahrscheinlich diese Perspektive irgendwie. Aber das ist wirklich sehr schön.
Hast du das Gefühl, dass du durch dein Autistischsein ein anderes Empfinden von Schönheit hast als andere Menschen, die du kennst?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Tatsächlich kenne ich sehr wenige Menschen, die nicht selbst auf dem Spektrum sind. aber ich kann auf jeden Fall, also quasi ich und mein Umfeld im Vergleich zu Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind, auf jeden Fall. Ästhetik hat so eine krasse Wichtigkeit. Symmetrie hat irgendwie eine Wichtigkeit. eben Farben haben eine Wichtigkeit und eben auch eine Ruhe, habe ich das Gefühl, dass es nicht so hektisch oder aufregend sein darf in unserem Empfinden natürlich. Und das merke ich ganz stark auf jeden Fall. Auch Lichtsetzung zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass bei AutistInnen und auch Menschen, die ADHS haben, wenn sie es sozusagen schaffen, ihren Bedürfnissen nachzukommen und sich einen Space einzurichten, der für sie irgendwie toll ist und safe ist, dann ist auch das Licht immer eher so indirekt und schön und angenehm und nie, ja, halt. Ästhetik hat viel damit zu tun, für uns Stress rauszunehmen und so eine Sanftheit zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass Natur auch ein Vorbild dafür ist. Teilweise unbewusst, manchmal auch bewusst, aber dass wir uns eben auch in der Natur eigentlich wohler fühlen. Und die Natur ist auch symmetrisch. Da sind auch überall Symmetrien und die sehr warme Farben und so. Dass es so wie so ein Versuch ist, sich ein bisschen mehr so zu fühlen, wie man sich in der Natur fühlt.
Kapitel 3: Angst. Wovor hast du heute Angst?
Ich würde sagen, davor, dass mein eigener Optimismus, der mich irgendwie, oder meine eigene Hoffnung, die irgendwie von ganz tief innen kommt und auch antreibt, sozusagen weiterhin zu hoffen, dass wir uns insgesamt als Welt irgendwie in eine gute Richtung noch entwickeln können, dass ich mich damit täusche. Ich denke, das könnte gerade meine größte Angst sein. Ich glaube ihr aber nicht.
Schön.
Ja, genau.
Wie schaffst du es, ihr nicht zu glauben?
Das ist die einzige Möglichkeit für mich, tatsächlich. Ihr nicht zu glauben und weiter sozusagen aktiv zu sein und weiter, ja, aktiv zu sein im Sinne von weiter Dinge zu tun, von denen ich denke, dass sie die Welt verbessern, auch wenn ich sie jetzt nicht alleine retten kann, aber weiterhin, das ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Also es geht dabei nicht nur darum, was Gutes zu tun und wirklich irgendwann hoffentlich zu diesem Ziel zu kommen, sondern auch darum, im Moment ein Tool zu haben, um mit dem Schrecken umzugehen und mit dem Schmerz umzugehen, weil ich mich immer nur dann so richtig, richtig, richtig schlimm fühle ich mich immer in dem Moment, wo ich noch nicht weiß, was ich jetzt machen kann als nächstes. Und diese Hilflosigkeit, die einen so lähmt, das ist für mich eins der schlimmsten Gefühle. Und die macht auch Angst. Und dann ist es halt ein Weg, damit umzugehen, was dagegen zu machen. Und das ist dann der Bewert, das ist wie so, ja, ich weiß nicht, das ist so Henne- und Ei-mäßig. Ich weiß nicht, wo es anfängt, aber es ist auf jeden Fall für mich die einzige Möglichkeit, um zu leben tatsächlich, einfach weiterzumachen.
Wie beeinflusst Angst deine Mutterschaft?
Ich würde sagen, nicht so doll. Eher im... Also wenn es sie beeinflusst, dann sozusagen nur, dass ich sozusagen gegenteilig agiere. Ich habe sehr viel Urvertrauen in meiner eigenen Kindheit mitbekommen, zum Glück. Von meiner Mutter sozusagen bedingungslose Liebe erfahren und auch so eine Sicherheit erfahren. Nicht in allen Aspekten meines Lebens, aber sozusagen in dieser Beziehung habe ich Urvertrauen mitbekommen und gemerkt, was es für einen krassen Unterschied macht in meinem Leben, selbst mit Traumata umzugehen, die einem dieses Urvertrauen eigentlich nehmen. Und wenn man so ein grundsätzliches Vertrauen trotzdem hat, was einfach geprägt wird in den ersten anderthalb Jahren durch das Bindungsverhalten, also das Verhalten, was halt da passiert von den Caregivern, wie ich davon immer noch zehre und wie ich in allen Situationen meines Lebens irgendwie dann immer wieder die Kraft finde und Umgangsformen, das hat mir halt gezeigt, dass ich das auch so weitergeben möchte. Das heißt, es ist einfach so, dass extrem wichtig ist, ihre Bedürfnisse zu stillen und bedürfnisorientiert zu sein dass sie sich sicher fühlt, sich zu entfalten und dass sie selbst sein darf. Und deswegen hat Angst da eigentlich irgendwie gar keinen Raum bei uns.
Wenn du in einer Akutsituation Angst empfindest, wie gehst du mit ihr um?
Ich werde sehr schnell sehr dysreguliert.
Wie sieht das aus?
Dass ich so Herzrasen bekomme und dass ich anfange zu zittern. Und gleichzeitig habe ich gelernt, damit umzugehen, weil ich diese Gefühle schon empfinde, wenn sie eigentlich gar nicht angebracht wären, rational gesehen. Das heißt, was passiert, auch weil ich Autistin bin und mein Nervensystem sozusagen viel schneller anschlägt, dass ich Urgefühle empfinde in Situationen, wo ich sie gar nicht haben müsste. Also dass mir sozusagen körperlich was in meinem Nervensystem und in meinem Körper was extreme Angst macht, obwohl ich gerade sicher bin, dass ich natürlich dadurch durchs Leben gehe und oft solche Situationen hatte und habe, führt natürlich auch dazu, dass ich in dem Moment dann auf eine Art auch besser damit umgehen kann. Das heißt, ich bin schnell dysreguliert, aber ich habe auch gelernt, mich zu regulieren sozusagen. Das heißt, in einer wirklich krassen Akutsituation, wenn ich Angst hätte, wäre ich, glaube ich, sehr ruhig. Also, ja, ich glaube, oder ich weiß es auch von den Situationen, wo Sachen passiert sind, dass ich dann wie in andere Menschen so in so einem Schockzustand sozusagen, das ist wie so ein, dann macht so, und dann höre ich quasi nichts mehr, es ist wie so in so einer Wolke und dann bin ich sehr ruhig und kann sehr überlegt agieren eigentlich und alle Sinne sind eher so geschärft und so, ja. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich das quasi viel üben muss, weil mir dann sowas, was eigentlich einfach keine Angst machen sollte, dann meinem Körper schon Angst macht, ja.
Wie regulierst du dich?
Auch durch Atmen, das, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich das Gleiche, also durch Atemtechniken und dadurch, ja, Atem bringt dich immer in den Moment zurück und wenn man das lernt und wenn man damit viel arbeitet, dann, du kannst, wenn du atmest, lässt du automatisch los und wir müssen immer weiter atmen und wenn du dich darauf besinnst, dann gibt es dir in dem Moment irgendwie die Macht, weiterhin zu fließen, vielleicht, ja, genau. Und dann durch hinterher, ich glaube, es geht eher sogar noch hinterher, das ist sozusagen der Moment und hinterher durch Erholen. Und mir da auch erlauben, dass ich dafür länger brauche als andere Menschen. Also auch so, dass jemand anders vielleicht so, wenn mich jemand erschreckt zum Beispiel oder wenn ich im Straßenverkehr irgendwie von irgendwem angebrüllt werde, jemand anders würde halt so sagen, so ey, nerv mal nicht und weiterfahren. Ich bin dann halt die nächsten 2 Stunden dysreguliert. Und da auch wieder so Compassion mit mir selbst okay zu sein, so dass ich dann halt länger brauche und dass ich halt vielleicht richtig krass zittere, obwohl ich nur erschreckt wurde oder sowas. Ja. Um mir Zeit zu geben, wieder in einen Normalzustand zurückzukehren.
Danke, Mowgli.
Das war's schon. Tschüss.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Sandra Pfeiffer, Samira Leitmann-Stetter und Lisa Minnich. Audio-Engineer David Hofmann. Musik Lucid. Schnitt Imad Super. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.